Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Spiegelneuronen sind schon lange so etwas wie die Stars der Hirnforschung. Wahrscheinlich, weil mit diesen Nervenzellen auch immer menschliches Verhalten in Verbindung gebracht wird und damit Freude und Drama. Was haben die in einem nächtlichen Kulturmagazin verloren? Ganz einfach, die Spiegelneuronen sind längst in der Kunst angekommen. Salzburger Festspiele, Sascha Walz, Rimini-Protokoll. Mehr dazu in dieser Sendung. Vor 3 Jahren übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Menschenrechtsgruppen beklagen die Zustände im Land. Wir schauen auf die Situation der Journalisten. Und viel Spaß mit Alien Romulus. Der 7. Teil der Alien-Serie startet morgen in den Kinos. Was hat es eigentlich noch mit der ursprünglichen Ridley Scott-Variante zu tun? Auch darum geht es heute hier bei Fazit. 3 Jahre ist der Abzug der NATO-Truppen und damit die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan nun her. Und es kam, wie man es erwarten konnte. Die islamistischen Herrscher haben ihre Macht gefestigt. International ist Afghanistan weitgehend isoliert. Und natürlich ist das Land auch seither aus unserem Fokus geraten. Für viele war das Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen der Bundesregierung ein Hoffnungsschimmer. Nur sind im Rahmen dieses Programms nicht einmal 600 Menschen aufgenommen worden. Die weitere Finanzierung und somit dessen Fortbestand sind offen. Viele Menschenrechtsorganisationen beklagen das. Auch die Reporter ohne Grenzen haben einen Bericht dazu veröffentlicht und mit deren Geschäftsführerin Anja Osterhaus habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Osterhaus, wie sieht die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan denn momentan aus?
Sehr, sehr schwierig. Früher gab es eine ganz lebendige Medienlandschaft in Afghanistan, aber seit die Taliban am 15. August 2021, also vor genau 3 Jahren, die Macht im Land wieder eroberten, haben sie große Teile dieser Medienlandschaft zerstört. Sie bedrohen und verfolgen Medienschaffende, nehmen Reporter und Reporterinnen fest, zensieren Berichte, durchsuchen Redaktionen. Manche von ihnen arbeiten in Lebensgefahr oder können eben einfach gar nicht mehr arbeiten, weil es gar nicht mehr möglich ist.
Und Frauen sind vermutlich da noch viel mehr in Gefahr als Männer.
Auf jeden Fall. Wir wissen um die Lage der Frauen in Afghanistan und der Mädchen. Und wenn ich das mit einer afghanischen Journalistin mal sagen darf, sie hat uns gesagt, die Arbeit als Journalist, vor allem wenn man eine Frau ist, ist der riskanteste und gefährlichste Job, den man unter den Taliban-Herrschaft ausüben kann. Frauen haben eigentlich keine Möglichkeit mehr zu arbeiten als Journalistinnen und sie kommen auch in den Medien gar nicht mehr vor. Also sie dürfen in vielen Teilen Afghanistans auch nicht mehr interviewt werden. Es gibt kaum mehr Stimmen von Frauen in den Medien in Afghanistan.
Und wenn dieser Job als Journalist in Afghanistan derzeit so riskant ist, dann wird wahrscheinlich die Vielfalt der Berichterstattung auch längst total eingeschränkt sein. Einfach dadurch, dass den nicht mehr so viele machen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr viele Medien mussten schließen. Und tatsächlich ist es auch für noch dort arbeitende Journalisten quasi lebensgefährlich, sobald sie irgendetwas berichten, was den Herrschenden nicht passt.
Welche Rolle spielt denn da nun Reporter ohne Grenzen? Sie haben sicher Kontakte auch ins Land. Wie ist da die Stimmung?
Ja, das Problem ist eben, dass die wenigen Journalisten und Journalistinnen, die dort noch sind und versuchen zu arbeiten, dass sie sich wirklich zum Teil in Lebensgefahr befinden und entsprechend verzweifelt sind. Und genau deswegen war es ja so eine wirklich von uns sehr positiv aufgenommene Entscheidung der Bundesregierung vor knapp 2 Jahren, dieses Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan zu starten, was sich ja an besonders gefährdete Menschen in Afghanistan richtet. Und da sind natürlich auch Journalisten und Journalistinnen dabei. Wir haben uns mit großer Hoffnung auf dieses Programm darum bemüht, im Rahmen dieses Programms Menschen nach Deutschland aufnehmen zu lassen. Und wir müssen einfach leider feststellen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Wir haben sorgfältig geprüfte Fälle von 62 Menschen und deren Familien, die höchst gefährdet sind und in Afghanistan hoffen, durch dieses Programm aus dem Land zu kommen. Denen Folter droht, die zum Teil auch schon gefoltert wurden, die zum Teil im Untergrund leben, weil sie eben in Lebensgefahr schweben. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, sie nicht aufzunehmen, weil sie erfüllen alle Kriterien dieses Programms.
Was läuft da schief? Die Frage geht eigentlich an die falsche Person, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal und sage noch dazu, dass das ja ambitioniert gestartet ist. Es sollten insgesamt, glaube ich, 20.000 Menschen aufgenommen werden. Wir haben es gehört, es sind jetzt nicht mal 600. Warum klappt das nicht?
Also sollten circa 1.000 Menschen pro Monat aufgenommen werden. Das haben die Ministerinnen Faeser und Baerbock versprochen in einer Aussage im Oktober 2022. Das wären also bis heute über 20.000 Menschen und es sind, wie Sie sagen, noch nicht mal 600 gekommen. Es läuft vieles schief. Das Programm ist extrem bürokratisch. Es wurden dann letztes Jahr auch noch Sicherheitsüberprüfungen eingeführt. Also die dort gefährdeten Personen werden geprüft, als seien sie Gefährder. Mhm. Das ist überhaupt nicht berechtigt und das Programm ist einfach blockiert. Unsere einzige Interpretation ist, es fehlte an politischem Willen, diesen Menschen wirklich zu helfen.
Das ist ein hartes Urteil.
Ja, das ist leider ein sehr hartes Urteil und wir fürchten, das wird sogar noch bestätigt dadurch, dass jetzt fürs nächste Jahr im Budget für das Bundesaufnahmeprogramm eigentlich kein Geld mehr vorgesehen ist oder wir wissen es nicht genau, aber es deutet alles darauf hin, dass es kein Geld mehr geben wird und es gibt auch überhaupt keinen Exit-Plan. Also es gibt vermutlich oder wir fürchten, dass es ab Januar 2025 da kein Geld mehr für gibt, aber es gibt auch keinen Plan, wie man jetzt aufhört mit diesem Programm und sind ja tausende Menschen in der Bearbeitung eigentlich und warten immer noch drauf, ausreisen zu können.
Aber Sie als Reporter ohne Grenzen haben doch auch Punkte genannt, die man leicht verbessern könnte.
Genau, das ist ja das, was uns so betrübt oder empört, sollte ich lieber sagen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also die Lösungen liegen alle auf der Hand. Man müsste einfach diese Fälle bearbeiten. Die Menschen werden kontaktiert in Afghanistan. Sie reisen dann, wenn sie die Bewilligung bekommen, nach Pakistan aus und warten dort auf ein Sicherheitsinterview. Das passiert aber alles im Moment nicht mehr. Also es werden kaum mehr Menschen kontaktiert. Wenn sie kontaktiert werden, kommt nicht mehr der nächste Schritt zur Ausreise. Und wenn sie dann in Pakistan sitzen, dann bekommen sie keinen Termin für ein Sicherheitsinterview. Also sie warten monatelang. Und das kostet auch Geld, weil die Bundesregierung tatsächlich die Menschen in Pakistan dann auch versorgt. Und statt da monatelang Menschen in der Wartestellung zu halten, müsste man einfach diese Interviews mal durchführen und sie nach Deutschland holen. Das würde gar nicht mehr kosten. Wahrscheinlich nicht. Wir wissen es nicht genau, weil die Zahlen liegen uns ja nicht vor. Aber es ist jetzt nicht schwierig. Man könnte das einfach machen. Was fehlt, ist der politische Wille.
Nun steht, wie Sie gesagt haben, wie man weiß, dieses Programm anscheinend, dieses nicht funktionierende Programm anscheinend auf der Kippe. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus, Frau Osterhaus? Wird da mehr getan? Funktioniert die Hilfe da besser?
Nein, leider funktioniert die Hilfe da auch nicht besser. Und das Bundesaufnahmeprogramm hat ja als Besonderheit, es ist so eine Art Ergänzung zum normalen Asylverfahren. Die Besonderheit ist, die Menschen können schon sicher ausreisen. Das ist ein sehr, sehr gut gedachtes, ursprünglich positiv designtes Programm in dem Sinne, dass man sagt, die Menschen, die ausreisen müssen, weil sie so hoch gefährdet sind, sollen legale Wege dafür haben und nicht über die üblichen Fluchtrouten fliehen müssen und dann hier Asyl beantragen. Von daher ist es eine eigentlich fantastische Idee. Sie wird nur leider eben nicht so umgesetzt, wie sie gedacht war.
Anja Osterhaus von Reporter ohne Grenzen über die Situation von Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban und das gefährdete Bundesaufnahmeprogramm. Frau Osterhaus, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Bei den Salzburger Festspielen stand heute die Uraufführung eines dokumentarischen Tanzabends auf dem Plan. Spiegelneuronen, eine interessante Koproduktion zwischen der Kompanie der Choreografin Sascha Walz und dem Kollektiv Rimini-Protokoll, das ja schon seit über 20 Jahren dokumentarisches Theater entwickelt. Ein Abend, an dem also Kopf und Körper irgendwie zusammenfinden müssen oder sagen wir besser Köpfe und Körper, und zwar nicht nur die der Tänzer, sondern auch die des Publikums. Unser Kritiker Martin Pesel war bei der Uraufführung dabei und die wichtigste Frage, Herr Pesel, ist natürlich, haben Sie mitgetanzt?
Ich habe nicht mitgetanzt.
Schade.
Höchstens, ja, es hat sich nicht natürlich angefühlt. Ich habe höchstens an den Stellen mit besonders mitreißender Musik ein bisschen mitgewippt, während manch andere schon auf den Stühlen standen. Ich bin gar nicht mit der Absicht hineingegangen, mich zu verweigern. Ich war für alles offen, aber es hat sich nicht ergeben. Wenn ich also der einzige Zuschauer gewesen wäre, dann hätte man das theatrale Experiment wahrscheinlich für gescheitert erklären müssen. Aber zum Glück war ich nicht der Einzige im Publikum.
So, aber das Publikum an sich war doch gefordert oder eingeladen, Teil dieses Abends zu sein. Also wie funktionierte das? Was macht die Kompanie und was macht das Publikum? Und vermischt sich das dann?
Ja, es ist eigentlich wirklich erschreckend einfach. 7 Mitglieder dieser Tanzkompanie sind im Zuschauerraum der Szene Salzburg, die hat so ungefähr 500 Plätze. Und die 7 tanzenden Mitglieder sind da verteilt. Zusätzlich noch etwa 20 lokale StatistInnen, die vor knapp 2 Wochen hier in Salzburg gecastet wurden. Und alle diese Eingeweihten machen also Bewegungen, choreografierte Bewegungen, aber sehr simple. Anfangs natürlich vor allem mit den Armen und Händen, denn sie sitzen ja. Und da das Publikum nichts anderes zu tun hat, als auf eine riesige Spiegelwand und damit also auf sich selbst zu schauen, sieht es diese Bewegungen und ist dadurch mehr oder weniger subtil dazu aufgefordert, sie nachzuahmen. Und das funktioniert dann so in Wellen. Also die vorderen Reihen sind tendenziell eher motiviert mitzumachen, weil sie näher an ihrem eigenen Spiegelbild dran sitzen, sich selbst daher besser beobachten können und das faszinierend finden. Aber je mehr Leute vorne mitmachen, desto eher schwappt das dann auch auf die hinteren Reihen über. Das Premierenpublikum war im Schnitt durchaus willig. Es wird gesagt, dass jeder Abend anders ist. Und das geht so in verschiedenen Variationen, den ganzen nicht besonders langen Abend. Es gibt dann zum Beispiel Passagen, wo das Licht sich einen Spaß erlaubt und nur einen einzigen Platz beleuchtet und sieht, was das mit dem Publikum macht. Oder wo die Spiegelwand von einem Video ja überlagert wird und dann in Kombination recht spektakuläre künstliche Bilder im Spiegel entstehen.
Ja, der Spiegel und die Spiegelneuronen. Dieser Begriff Spiegelneuronen kommt ja aus der Neurowissenschaft. Es sollen die Neuronen sein, die für unsere Empathiefähigkeit wichtig sind, also könnte man auch sagen, für das gute Miteinander. So viel Empathie war bei Ihnen jetzt noch nicht zu spüren, Herr Pesel, aber Sie haben ja auch nicht mitgetanzt. Was liefert denn da Rimini-Protokoll an Inhalten?
Also es gibt schon auch Inhalte, es gibt eine Tonspur, die durchgehend über dem allen liegt. Einerseits ist da Musik und Klang und aber immer wieder auch Text. Und da sind wir jetzt bei den Inhalten, denn Rimini Protokoll und insbesondere Stefan Kegi, der Regisseur und Autor dieses Abends, arbeitet ja immer gerne mit nicht künstlerischen Menschen, also mit ExpertInnen für verschiedenste Dinge, die in diesem Fall nur durch ihre Stimmen anwesend sind, wie zum Beispiel diese.
Das eine ist eben das, was quasi die festgeschriebenen Regeln sind. Also ich kann halt eben da einfach als Gast hingehen und machen, was ich will. Das ist mein gutes Recht, wie man auch so schön sagt. Also verhalte ich mich der Norm des Theaterbesuchs entsprechend. Das ist eigentlich das, was ich von einem Theaterbesuch vielleicht eigentlich erwarten würde, ne? Ich darf da sitzen, ich darf einfach nur Publikum sein. Ich werde eben nicht beleuchtet, sondern der Lichtkegel steht auf jemand anderem.
Ja, das war Sarah Karim, eine Soziologin von der Humboldt-Universität in Berlin, die zu einzelnen Proben eingeladen war und ihre Gedanken in diesem Fall zum Phänomen des Theaterbesuchs eingesprochen hat. Und ihre Worte wechseln sich ab mit jenen einer Kulturwissenschaftlerin, eines Professors für KI, einer Psychologieprofessorin, eines Ethikratmitglieds und eines Experten für Hirnforschung. Also da geht's darum, was eine außerkörperliche Erfahrung ist, aber auch, was mit unserem Körper, eben mit unseren Neuronen unbewusst passiert, wenn wir in Gesellschaft sind. Es geht um Masse und Massenintelligenz, Schwarmintelligenz. Aber im Großen und Ganzen wird uns das, was wir gerade machen, währenddessen nochmal bewusst gemacht auf eine analysierende Weise.
Ja, was würden Sie sagen, wie wichtig ist dieser Textteppich, wie wichtig sind diese Inhalte für den Abend? Ginge das nicht auch ohne?
Oh nein, auf gar keinen Fall. Also so amüsant es ist, den Leuten um einen herum dabei zuzusehen, wie sie Bewegungen nachahmen. Es gibt dann am Ende eine Stelle, wo man nicht mehr mit tanzen, sondern mit singen soll, bei dem Lied Creep von Radiohead, dessen Text dazu so simulierten Bildern von Gehirnen und Nervenbahnen eingeblendet wird. Und wenn es vorher dieses Gedankenfutter nicht gegeben hätte, diesen immerhin, wenn auch populär, wissenschaftlichen Unterbau, dann wäre ich mir, glaube ich, wie bei einer Mischung aus Yogastunde und Karaoke-Party vorgekommen. Und ich glaube auch Stefan Kegi, der seit 25 Jahren Dokumentartheater macht, hätte sich auf dieses Experiment kaum eingelassen, wenn es nicht zumindest ein bisschen kopfig hätte sein dürfen.
Ja, und was würden Sie sagen, ist dieses Experiment gelungen? Da haben sich ja beide Seiten, also sowohl die Tanzkompanie als auch Rimini-Protokoll, mal wirklich auf Neuland begeben, ne?
Dokumentarischer Tanzabend, was ganz Neues. Naja, es funktioniert im Wesentlichen, was da gemacht wird. Es ergibt Sinn, es macht Spaß, auch wenn man jetzt selber buchstäblich nicht vom Hocker gerissen wurde. Um die Existenz der Spiegelneuronen nachzuweisen, reicht es nicht. Und ich könnte mir außerdem vorstellen, dass Kegi, also Rimini-Protokoll, zufriedener mit der Zusammenarbeit ist als die TänzerInnen, denn die waren in ihrer Kerntätigkeit insgesamt doch ziemlich unterfordert. Also ich sehe jetzt nicht sehr viel Ausbaupotenzial für diese Allianz aus zeitgenössischem Tanz und Dokumentartheater. Es ist kein neues, bahnbrechendes Genre entstanden.
Martin Pesel live von den Salzburger Festspielen, wo heute Abend eine Co-Produktion von Sascha Walz und Rimini Protokoll uraufgeführt wurde, die Spiegelneuronen. Weitere Vorstellungen gibt es in den kommenden Tagen in Salzburg und dann ab 29. August in Berlin. Martin Pesel, danke Ihnen.
Danke Ihnen.
Verbot vorerst aufgehoben, das hatte sich Bundesinnenministerin Faeser wohl anders vorgestellt. Sie hatte Mitte Juli das rechtsextreme Kompakt-Magazin verboten. Viele fanden das aber, was die Pressefreiheit betrifft, eher problematisch. Auch der Kompakt-Herausgeber Jürgen Elsässer argumentierte damit in seiner Klage. Heute nun hob das Bundesverwaltungsgericht das Verbot im Eilverfahren vorläufig auf. Und das Magazin kann wieder erscheinen. Fragen an meinen Kollegen Stefan Fries aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Was bedeutet denn nun diese Entscheidung von heute und warum wurde so entschieden?
Der wichtigste Punkt ist, Kompakt darf wieder erscheinen, jedenfalls erstmal wieder. Und damit haben die Kompaktmacher ihr Ziel, ihr Zwischenziel erreicht. Die wehren sich ja gegen das Verbot durch das Bundesinnenministerium, haben auch eine ordentliche Klage eingereicht beim Bundesverwaltungsgericht. Aber bis über so eine Klage entschieden ist, kann es Monate bis Jahre dauern. Und solange dürfte Kompakt dann nicht erscheinen, also nicht als Zeitschrift, nicht als Webseite, nicht als Videos und so weiter. Deswegen haben die Macher eben dieses Eilverfahren angestrengt. Und dabei prüft das Gericht die Erfolgsaussichten eines solchen Verfahrens. Also in dem Fall, wie wahrscheinlich ist es, dass das Verbot bestehen bleibt. Und in diesem Eilverfahren sagen die Richter jetzt, grundsätzlich ist so ein Verbot zwar möglich, auch bei einem Medium. Sie schauen aber auch, wie groß sind die Erfolgsaussichten der Klage. Und da sagen die, die sind offen. Das heißt, es kann so oder so ausgehen. Und da kommt dann die Pressefreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz ins Spiel. Und weil die so wichtig ist, heben wir das Verbot erstmal auf.
Hat das Gericht denn auch irgendwelche Aussagen darüber gemacht, ob dieses Verbot gerechtfertigt ist?
Nein, das wird tatsächlich erst im Hauptverfahren gemacht, aber die Richter prüfen summarisch, wie das heißt. Das heißt, sie schauen sich schon Inhalte an von Kompakt und sie sagen auch, es gibt bei Kompakt durchaus Anhaltspunkte dafür, dass mit den Beiträgen die Menschenwürde nach Artikel 1 Grundgesetz verletzt wird. Es deutet auch überwiegendes darauf hin, dass Kompakt, Zitat, mit der ihr eigenen Rhetorik, wie es da heißt, in vielen Beiträgen eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen einnimmt. Aber viele Beiträge seien in weiten Teilen in einer freien Gesellschaft erlaubt und damit auch von der Meinungs- und Pressefreiheit gedeckt. Das heißt, das Verbot könnte unverhältnismäßig sein. Übersetzt, auch wenn einzelne Beiträge menschenfeindlich und verfassungswidrig sein sollten, darf man wahrscheinlich nicht unbedingt das ganze Magazin verbieten.
Das wurde ja auch gleich nach dem Verbot kritisiert, und zwar nicht nur aus der rechten Ecke, dass man hier übers Ziel hinausgeschossen wäre. Was hätte man denn noch machen können?
Das Gericht selber weist darauf hin, dass es durchaus andere Möglichkeiten gibt, also presse- und medienrechtliche Maßnahmen, Veranstaltungsverbote, weil Kompakt ja auch Veranstaltungen macht, orts- und veranstaltungsbezogene Äußerungsverbote, erklärt aber nicht genauer, was das heißt. Aber die Gründe des Innenministeriums, statt einzelner Beiträge das ganze Magazin zu verbieten, das reicht den Richtern offenbar nicht aus. Und deswegen wird Kompakt jetzt erstmal wieder erlaubt, aber eben nur die Presseaktivitäten. Der sonstige Betrieb bleibt weiter verboten, also sowas wie Merchandising oder das Organisieren von Veranstaltungen. Eilanträge dagegen hat das Gericht ausdrücklich abgewiesen.
Mhm. Vielleicht nochmal der Blick zurück auf das Verbot von vor 4 Wochen, ist ja noch ganz frisch. Wie genau hatte das Innenministerium denn argumentiert?
Ja, die Innenministerin Faeser nennt das Blatt ein zentrales Sprachorgan der rechtsextremistischen Szene. Sie hat damals gesagt, das Magazin hetze auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Es schüre ein Klima von Hass und Gewalt gegenüber Geflüchteten und Migranten und wolle, Zitat, unseren demokratischen Staat überwinden. Dass das Magazin rechtsextrem ist, ist auch unstrittig. Es wird seit 2021 vom Verfassungsschutz beobachtet und auch vom Verfassungsschutz in Brandenburg, der in seinem jüngsten Bericht schreibt, Zitat, Kompakt beschreibt sich selbst als oppositionelles Medium, das folgendes Ziel hat, wir wollen das Regime stürzen. Und der Verfassungsschutz sieht auch Verbindungen zur AfD, die das Verbot auch als Eingriff in die Pressefreiheit kritisiert hat. Heute hat das Ministerium dann mitgeteilt, es halte an dem Verbot fest und wolle es vor Gericht verteidigen. Denn eine Sprecherin sagte, man habe das verfassungsfeindliche, aggressiv-kämpferische Agieren der Kompakt Magazin GmbH in dieser Verbotsverfügung ausführlich begründet und durch Beweismaterial belegt. Und das will sie eben im Hauptverfahren auch durchfechten.
Was ist denn jetzt von diesem Argument, Eingriff in die Pressefreiheit zu halten? Wie stark ist das denn?
Naja, es ist natürlich schon ein klarer Eingriff, wenn eben nicht nur ein Verein oder ein Betrieb, das kann ja auch eine Firma sein, verboten wird, sondern eben auch ein Pressemedium. Denn im Grundgesetz steht ja, die Pressefreiheit wird gewährleistet, eine Zensur findet nicht statt. Aber so ein Verbot ist natürlich eine Zensur, wenn auch über einen Umweg, in dem eben nicht direkt das Medium verboten wurde, sondern der Betrieb dahinter. Und das ist die zentrale juristische Frage. Darf man mit einem Vereinsverbot auch Presse verbieten? Und wegen der großen Bedeutung eben der Pressefreiheit ist sowas in Deutschland immer erst im Nachhinein erlaubt. Also nur dann auch, wenn Menschenwürde und Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder wenn die Inhalte beleidigend sind oder sonst wie gegen Strafgesetze verstoßen. Und das Gericht deutet das hier ja an, ob man nicht als milderes Mittel eher im Nachhinein einzelne Beiträge hätte verbieten können, anstatt das ganze Magazin. Und deswegen hatten sich viele Juristen auch skeptisch geäußert, ob Innenministerin Faeser damit durchkommt. Es gab aber auch Befürworter. Der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum hält das Verbot für rechtmäßig. Kompakt habe beim Kampf gegen die verfassungsmäßige Ordnung längst die Sphäre der geistigen Auseinandersetzung verlassen, hat er geschrieben.
Es bleibt also kompliziert. Wie haben denn die Kompaktmacher jetzt auf die Entscheidung reagiert?
Ja, die feierten die Entscheidung des Gerichts. Das sieht man in einem Video auf dem X-Account vom Herausgeber Jürgen Elsässer. Sie bezeichnen die Entscheidung als Sieg, obwohl es ja eben noch keine inhaltliche Entscheidung ist. Aber auch der Deutsche Journalistenverband, der sich eben aus grundsätzlichen Erwägungen kritisch gezeigt hat, begrüßt die Entscheidung als klares Bekenntnis, zumindest des Gerichts, zum Grundrecht der Pressefreiheit.
Die August-Ausgabe des Kompaktmagazins, die ist ja trotz Verbots erschienen, wenn auch von anderen Absendern und unter anderem Namen. Spielte das heute eine Rolle?
Das hat bei der Entscheidung heute offenbar keine Rolle gespielt. Da ist auch gar nicht klar, ob das für dieses Verfahren wichtig ist oder vielleicht ein separates Verfahren nach sich zieht. Hintergrund ist, dass Aktivisten vor 2 Wochen Inhalte des verbotenen Kompaktmagazins vom August, also die noch gar nicht beim Kompakt selber erschienen waren, ins Internet gestellt haben. Herausgeber waren dann Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp. Die geben auch die Zeitschrift Demokratischer Widerstand heraus, die zur Anti-Corona-Bewegung gehört. Und da ist rechtlich unklar, ob das erlaubt war oder nicht, zumal das auch gar nicht unter dem Namen Kompakt passiert ist, sondern unter dem Namen Nancy, unter Anspielung auf die Innenministerin. Eigentlich darf ein Verbot nicht von einer anderen Organisation unterlaufen werden, indem einfach eine Ersatzorganisation gegründet wird. Sonst gäbe es ja immer so ein Hase-und-Igel-Spiel bei so einem Verbot. Das ist hier aber rechtlich ungeklärt. Da müsste das Innenministerium wahrscheinlich erst gegen die neuen Herausgeber vorgehen. Aber mit der Aufhebung des Kompaktverbots spielt das hier wahrscheinlich keine Rolle mehr, weil eine solche Ersatzherausgabe ja erstmal nicht mehr nötig ist.
Jetzt darf das Magazin erstmal wieder erscheinen. Wie geht es denn sonst weiter?
Naja, das Bundesinnenministerium hat da wahrscheinlich jetzt keine weiteren Möglichkeiten mehr, das verbieten bis zum Hauptsacheverfahren. Das muss jetzt erstmal abgewartet werden. Das kann aber eben noch bis ins nächste Jahr dauern. Das Bundesverwaltungsgericht hat jedenfalls noch keinen Termin dafür angesetzt.
Zum aufgehobenen Verbot des rechtsextremen Magazins Kompakt war das der Medienjournalist Stefan Fries. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Thomas Jedeke.
Der spanische Starregisseur Pedro Almodóvar wird beim Filmfestival von San Sebastian mit dem Ehrenpreis Donostia ausgezeichnet. Die Auszeichnung soll ihm die britische Schauspielerin Tilda Swinton vor der Ausstrahlung seines ersten englischsprachigen Films The Room Next Door überreichen, die darin eine Hauptrolle spielt. Der 74-Jährige hatte den Angaben zufolge 1980 seine Karriere in San Sebastian gestartet. Almodóvar und seine Filme wurden vielfach preisgekrönt, unter anderem mit dem Oscar, dem Goldenen Löwen und dem Europäischen Filmpreis. Der Ehrenpreis Donostia wird dieses Jahr zweimal verliehen. Die zweite Auszeichnung geht an die australisch-US-amerikanische Schauspielerin Kate Blanchett. Das Filmfestival von San Sebastian ist das wichtigste Spaniens und findet in diesem Jahr vom 20. bis zum 28. September statt. Das Kunstmuseum Moritzburg-Halle hat das seit dem Zweiten Weltkrieg verschollene Gemälde Angelica und Medoro bei den Hirten von Pietro Antonio Graf Rotari erworben. Es sei das einzige derzeit bekannte großformatige Historiengemälde des renommierten Hofmalers in Deutschland, wie die Kulturstiftung der Länder mitteilte. Rotari war als Hofmaler in Wien beim sächsischen Kurfürsten Friedrich August II. Und bei der russischen Zarin Katharina II. Tätig. Das in den 1750er Jahren entstandene Bild gilt als typisches Beispiel für den Kunstgeschmack damaliger deutscher Fürsten. Das Gemälde tauchte laut Angaben im vergangenen Jahr überraschend im Depot des Kunstmuseums auf. Nachdem es zunächst dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben wurde, kehrt es nun dauerhaft in den Museumsbesitz zurück. Thüringens Museen benötigen Gelder für den Aufbau regionaler Gemeinschaftsdepots. In solchen Einrichtungen ließen sich die Anforderungen bei Konservierung, klimatischen Bedingungen und Sicherheit zielgerichtet umsetzen, teilte der Thüringer Museumsverband mit. Da in der Regel nur ein geringer Teil der Sammlung in den Ausstellungsräumen präsentiert werden kann, müssten geeignete Zentrallager geschaffen werden. Gerade kleine und mittlere Museen hätten kaum die Kapazitäten, ihre Objekte den konservatorischen Anforderungen gemäß zu lagern. Der Museumsverband Thüringen vertritt die Interessen von rund 240 Museen im Freistaat. Die Bandbreite reicht von kulturgeschichtlichen und volkskundlichen Einrichtungen bis hin zu Kunst-, Naturkunde- und Technikmuseen. Die Sex Pistols hatten sich 1978 aufgelöst. Die Punkband kam aber für Konzerte und Tourneen mehrfach wieder zusammen und trat 2008 das letzte Mal gemeinsam mit Frontmann John Lydon auf. Jetzt ist sie für den Erhalt der Bush Hall in London für 3 Benefizkonzerte, die innerhalb von Minuten ausverkauft waren, wieder aufgetreten. Das erste Mal seit 16 Jahren. Dabei spielte die Band mit dem neuen Sänger Frank Carter vor rund 400 Zuschauern alle Songs vom legendären Album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols von 1977. Darunter Holidays in the Sun, Anarchy in the UK und God Save the Queen.
Die Kulturnachrichten waren das von Thomas Jedicke. Und jetzt sprechen wir hier über 2 Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Beide starten morgen in den Kinos. Der eine ein Science-Fiction-Horrorstreifen, Alien Romulus. 6 Alien-Vorgänger hat der schon. Das fing ja alles mal 1979 mit Ridley Scott an. Und der andere Film heißt Goodbye Julia. Das war der erste Film aus dem Sudan, der es 2023 ins offizielle Programm der Filmfestspiele in Cannes schaffte und dann noch in Ägypten und in den Golfstaaten richtig erfolgreich wurde. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann ist im Studio. Hallo erstmal.
Hallo.
Woran liegt das denn? Worum geht es? Woran liegt es, dass der so erfolgreich ist?
Es ist in gewisser Weise eine Art doppeltes Frauenporträt, was dieser Film zeigt. Wir haben einmal Mona, die Muslimin ist, die eine Nordsudanesin ist. Und der Film beginnt mit Ausschreitungen 2005 in Khartoum, in der Hauptstadt des Sudan, wo die ärmeren Bevölkerungsschichten randaliert haben. Und da wurde dann sehr brutal wiederum unterdrückt. Und das waren die Südsudanesen. Und diese beiden Frauen verkörpern dann eben auch jeweils eine Frau aus dieser Gesellschaft. Mona, wie gesagt, mit einem Muslim verheiratet, war mal eine sehr erfolgreiche Sängerin und hat mit der Heirat dann ihre gesamte Karriere aufgegeben. Ihr Mann, strenger Muslim, will einfach nicht, dass sie singt. Und vielleicht können wir jetzt auch mal reinhören, was das so für sie bedeutet, wenn sie dann nur noch so privat singt bei sich zu Hause.
واطر ورفرف في الفضاء شوف الكويسين ناولين لهم وهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى
Also beide Frauen sind so schicksalhaft miteinander verwoben, weil Mona mit dem Auto den Sohn von Julia angefahren hat. Und der Mann von Julia hat sie daraufhin verfolgt. Und nun hat wiederum der Ehemann von Mona den daraufhin erschossen. Und sie wird so geplagt von ihren Gewissensbissen, dass sie dann heimlich Julia aufsucht, so tut, als wäre das eine zufällige Begegnung und ihr dann einen Job anbietet, nämlich als Hausmädchen bei ihr zu arbeiten. Also so sind diese Frauen miteinander verstrickt.
Mhm. Und ist das ein Film, der im Prinzip eigentlich auch eine Geschichte über das Land erzählt, über diesen Konflikt zwischen Nord und Süd, über dieses Porträt der beiden Frauen?
Ja, das fand ich sehr interessant. Also der Film zeigt das wirklich in der gesamten Dauer der 2 Stunden. Und man muss danach auch mal ein bisschen nachlesen. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht allen gegenwärtig. Mir war es absolut nicht gegenwärtig, was da passiert ist. Es gibt aber so 2 Schlüsselmomente. Einmal dieses 2005er, diese Ausschreitung, von der ich schon erzählt habe. Und dann 2010 hat es quasi Wahlen gegeben. Und da hat der Südsudan sich abgespalten. Und das hatte natürlich enorme Auswirkungen auf das Land, weil dann zum Beispiel aus dem Nordsudan alle Südsudanesen auch rausgeschmissen worden sind. Also die mussten dann das Land eben auch verlassen. Und damit spielt eben auch mit diesem Hass auch zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen und wie schwer es ist, da eine Versöhnung zu finden, erst recht in so einer Art dostojewskischen Handlung wie so Schuld und Sühne, ne, wenn man sich schuldig gemacht hat. Aber ich fand es trotzdem einen sehr, sehr gut gemachten Film, sehr, sehr gut gespielten Film, der mir ein Land näher bringt, was ich so nicht kenne, aus dem es eigentlich auch keine Filme gibt. Und diese beiden Frauen müssen sich auch gegen Männer eben behaupten. Also bei Mona geht es wirklich darum, dass sie sich eigentlich total verleugnet und lügen muss. Und bei Julia geht es einfach nur ums Überleben. Sie hat diesen kleinen Sohn, sie weiß nicht, was aus ihrem Mann geworden ist. Und irgendwie nähern sich die beiden an, aber es ist natürlich ganz klar, da gibt es ganz starke auch hierarchische Grenzen.
Gut, bei Julia über 2 Frauen im Sudan, Jörg Taschmann. Und mal wieder gibt's eine neue Alien-Ausgabe, die 7. inzwischen, die aber ja anscheinend zwischen Teil 1 und 2 angesiedelt ist, ohne Sigourney Weaver, die ja häufig mitgespielt hat. Worum geht es in diesem Alien Romulus?
Ja, das ist sehr schön, dass Sie das erwähnt haben. Ich habe in der Kritik von Empire, einem großen britischen Filmmagazin, gelesen, das sei ein Interquel. Also wir kennen ja Prequel und Sequel.
Neues Wort.
Interquel kannte
vielleicht.
Ich jetzt auch noch nicht, weil es eben genau zwischen Alien 1 und Alien 2 spielt. Und der Film ist ja 45 Jahre alt von Ridley Scott. Und erstaunlicherweise, der Anfang, der spielt in so einem Planeten, wo die Menschen irgendwie leben, aber natürlich kein Sonnenlicht sehen. Und das hat mich sehr an einen anderen Film von Ridley Scott erinnert, nämlich an Blade Runner. Das ist so eine sehr dystopische Gesellschaft. Da ist eine sehr kapitalistische Grundhaltung und da sind sehr viele junge Leute. Und die haben eigentlich gar keine Chance, jemals von diesem Planeten zu entkommen. Und dann merken sie, da schwebt irgendwo noch so eine Raumstation und dann kapern die einfach. Und der große Unterschied an diesem Alien-Film ist, da geht es wirklich um die sogenannten 20-somethings. Also es sind alles eigentlich junge Frauen und Männer, so um die Mitte 20, die da versuchen auch, sich nochmal was Neues aufzubauen. Und natürlich sind sie dann da oben und dann natürlich kommen irgendwann die Aliens und dann kommt natürlich auch diese ganze Horror- und Spannungselemente spielen dann auch eine ganz starke Rolle. Aber weil der so einen ruhigen Aufbau erstmal am Anfang hat, das hat mir ganz gut gefallen und hat mich dann auch wirklich an diesen ersten Teil erinnert.
Ja, und wir hören mal kurz in einen Ausschnitt rein.
Scheiße, ich find's hier echt unheimlich. Was zur Hölle ist das?
Ich weiß es nicht.
Scheiße, was war das? Bjorn?
Mach keinen Scheiß, Mann, steh auf!
Ich mach keinen Scheiß, da ist irgendwas im Wasser!
Was meinst du mit da ist was im Wasser?
Keine Ahnung, da ist irgendwas im Scheißwasser!
Ja, das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Trailer, aber was ich jetzt bemerkenswert fand, man merkt beim Hören noch umso mehr, dass es da vor allen Dingen doch um Special Effects geht und weniger um Dialoge, sag ich jetzt mal, oder?
Das nimmt im Verlauf des Films eben zu und natürlich hat er mit seinen 2 Stunden, es ist fast genauso lang wie der allererste Alien, also nur 2 Stunden, was ja heutzutage schon relativ wenig ist für so eine Hollywood-Großproduktion. Und natürlich, der Thrill nimmt zu, die Horrorelemente nimmt zu, ist ganz schön eklig auch. Aber trotzdem hat er auch so einen Retro-Charme, fand ich. Und gedreht ist der ganze Film übrigens auch in Ungarn, in Budapest. Und dann sehe ich dann plötzlich mal so die Budapester Metro, die sie mal so kurz in dieses Raumschiff mit integriert haben, also so ein paar analoge Elemente sind dann trotz der ganzen CGIs eben mit dabei. Und insofern ist das eigentlich eine der gelungensten Interquels, Sequels oder wie immer wir sie auch nennen wollen in dieser ganzen Alien-Reihe.
Film mit der Woche mit unserem Kritiker Jörg Taschmann. Alien Romulus startet also morgen und der sudanesische Film Goodbye Woman. Vielen Dank, Jörg. Seit Wochen gehen die Menschen in Kenia auf die Straße. Vor allem die jüngere Generation Z findet viele Formen des Protests gegen Korruption und Machtmissbrauch. Es gibt Konzerte, es gibt Poetry Slams, politische Forderungen werden gerappt. Musik funktioniert da momentan auch als Kommentar auf die politische Situation und sie mobilisiert. Bettina Rühl berichtet.
Einen tanzbaren Partysong hatte das kenianische Rap-Duo Vardaglis im Sinn, als es Anfang Juli den Titel Anguka Nayo veröffentlichte. Aus dem Kiswahili übersetzt heißt das etwa »Lass es krachen«. In Sheng, einem städtischen Slang, geht die Bedeutung tiefer und meint »weg damit«. Innerhalb weniger Tage wurde der Titel zum Soundtrack der Proteste von Kenias Gen Z, den jungen Menschen unter 30. Der Rhythmus ist eingängig und der Text fasst in Worte, wofür wir jungen Menschen kämpfen. Shakira Wafula ist eine der bekanntesten Aktivistinnen der protestierenden Gen Z, seit sie die Konfrontation mit einem Polizisten in Kampfmontur nicht scheute. Das ist rund einen Monat her. Die Protestierenden haben seitdem einige fast spektakuläre Erfolge errungen. Wir haben das Finanzgesetz abgelehnt und es wurde zurückgenommen. Wir haben ein besseres Kabinett verlangt und der Präsident hat das alte Kabinett aufgelöst. Selbst wenn in dem neuen fast dieselben Leute sitzen, hatten wir zumindest diesen kurzen Moment des Sieges, in dem das gesamte Kabinett aufgelöst war. Die geplanten Steuererhöhungen sollten helfen, ein Milliardenloch im Haushalt zu stopfen. Nun besteht das Finanzloch weiter und Kenia leidet unter einer Schuldenlast, die kaum noch zu bedienen ist. Um den Haushalt in den Griff zu bekommen, hatte Präsident Ruto der Bevölkerung seit seinem Amtsantritt vor 2 Jahren immer mehr Steuern und Abgaben aufgebürdet. In der Bevölkerung wuchsen deshalb Wut und Verzweiflung. Viele fühlen sich mit dem Rücken an der Wand. Das gilt besonders für Kenias junge Generation, die jetzt auf die Straße geht. Not und Perspektivlosigkeit haben sie politisiert. Wie viele andere auch, war die 27-jährige Sipora Akinyi in diesen Tagen erstmals bei Demonstrationen.
I am unemployed.
Ich bin arbeitslos. Dabei habe ich versucht, mich bei verschiedenen Stellen zu bewerben. Aber um einen Job zu kriegen, braucht man Verbindungen. So nennen wir das, wenn man jemanden in dem Büro oder Unternehmen kennt, der einem hilft, die Stelle zu kriegen. Jemand wie ich, der keine Verbindungen hat, bekommt keinen Job. Dass sie Soziologie studiert hat, hilft ihr wenig. Ein funktionierendes Sozialsystem oder eine Art Bürgergeld gibt es in Kenia nicht. Wer keinen Job hat, kämpft ums Überleben. Und während Ruto der Bevölkerung predigt, das ganze Land müsse den Gürtel enger schnallen, zeigte er sich selbst bei einem Gottesdienst mit einem 3.000-Dollar-Gürtel. Zu seinem Outfit gehört auch eine Armbanduhr für mehrere 10.000 Dollar. Anguka Nayo oder weg damit, das heißt jetzt auf der Straße, Ruto must go, Präsident Ruto muss gehen. Bei der Mobilisierung helfen das Internet und Kunst oder Theater, aber auch die Musik.
So it's more of like giving life.
Durch die Kunst bekommt die Bewegung mehr Leben, aber sie hilft auch bei der politischen Bildung. Musik und Kunst haben außerdem eine heilsame Wirkung. Sie helfen dabei, dass wir uns auch mal entspannen. Gleichzeitig bringen sie noch mehr Leute dazu, sich hinter die Ziele der Bewegung zu stellen.
The main purpose of the movement.
Die Ziele: Transparenz in den Staatsfinanzen, ein Ende der Verschwendung. Dann werde vermutlich auch Geld frei, um die Schulden zu bedienen, meint Shakira.
Bettina Rühl über kreative Protestformen in Kenia. Und hier bei Fazit kommen wir jetzt zur Kulturpresseschau. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen, Donnerstag, den 15. August, gelesen.
Überall künstliche Intelligenz in den Feuilletons vom Donnerstag. Oder sieht nur nach Maschine aus, was in Wirklichkeit vom Menschen stammt und umgekehrt? Ich sehe definitiv die Bedrohung, die von KI ausgehen könnte. Vor allem durch diese Deepfakes, wird die US-amerikanische Fotografin Cindy Sherman im Neuen Freitag zitiert. Außerdem mit den Worten: Immer wenn ich etwas eingebe wie Frau mittleren Alters allein im Wald im Stil von Cindy Sherman, ist das, was KI mir vorsetzt, so wenig bedrohlich, dass ich nur darüber lache. Es ist eine so schlechte Version meiner Arbeit. Offenbar richtig schlecht findet Jens Jessen Reichskanzlerplatz. Nora Bossons Roman über Magda Goebbels, die Ehefrau von Propagandaminister Josef Goebbels, und ihre Affäre. Stellen wir uns einmal vor, wir würden eine dieser Maschinen, gemeint sind Formen der KI, beauftragen, eine konsensfähige Filmvorlage zu Magda Goebbels Affäre zu erstellen. Was würde die Maschine zusammensuchen? Fragt Jens Jessen in der Zeit und antwortet: Nun, wahrscheinlich ungefähr das, was jetzt unter dem Namen Nora Bossong publiziert worden ist. Jessens steile These: Nora Bossong habe beim Schreiben dieses Romans die KI eingesetzt, um Feuilletonisten wie ihn zu testen. Zugegeben, der Gedanke hat etwas Abwegiges oder sogar Denunziatorisches, aber so ist es nicht gemeint, schreibt Jessen weiter und spricht dann von sich in der dritten Person. Der Rezensent will nur nicht, sollte der Schwindel feierlich enthüllt werden, als einziger errötend dastehen, weil er sich blauäugig an Schwächen des Buches abgearbeitet hat, die gar keine Schwächen sind, sondern die Pointe des Maschineneinsatzes. Jessen mit seiner äußerst stark ausgeprägten Vorstellungskraft dürfte manch einen Leser kirre machen und etwa den folgenden Artikel im Feuilleton der Welt mit ganz anderen Augen lesen lassen. Es war eine Frage der Zeit, bis ein von künstlicher Intelligenz generiertes Lied in den Charts auftaucht. Jetzt ist es soweit und man fragt sich: Geht's euch gut? Schreibt Marie-Louise Goldmann über den Song »Verknallt in einen Taler Hohn«. Der erinnere von der Melodie her an deutsche Schlager der 70er. Ein Taler Hohn, erklärt Goldmann, sei ein migrantischer junger Mann ohne anständigen Job, der sich nicht an die Regeln des Rechtsstaats hält. Was aber, denkt man mit der Fantasie von Jens Jessen, wenn Butterbroh, der Produzent des Liedes, nur behauptet, der Song mit weiblicher Stimme sei von der KI erzeugt worden? Was, wenn er ganz normal produziert wurde, mit einer realen Sängerin? Was, wenn alles nur ein Werbegag ist oder ein umgekehrter Nora Bossong-Test? Seit 2015 sind die Mieten um rund 700% gestiegen, schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Bülent Mumay oder, wer weiß, die KI über die Türkei. Auch das ist ein Grund für die schlechten Umfragewerte von Präsident Erdogan und seiner Partei. Erdogan habe darauf reagiert, indem er unter anderem eine beliebte Spieleplattform gesperrt habe, angeblich weil sie sexualisierte Gewalt enthalte. Mumay vermutet aber einen anderen Grund, nämlich das folgende Spiel: Escape from Texas, ein von einem Jugendlichen entwickeltes Spiel, das sich über die Steuererhöhungen lustig macht, mit denen Erdogan das Haushaltsloch stopfen will. Die Spieler müssten versuchen, Erdogans tödliche Steuern zu vermeiden. In Bülent Mumays Worten: Unter den Steuern, denen man in dem Spiel ausweichen muss, befinden sich solche wie Palaststeuer, Atmungssteuer, Spaziergangssteuer, Dienstwagensteuer, Lebenssteuer. Atmungssteuer. Ein derart schräger Einfall kann doch nicht von einer Maschine stammen, sondern nur von uns Menschen, hofft man. Aber was, wenn diese Kulturpresseschau von der KI verfasst wurde?
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.